Damit sind wir live.
Ja.
Super.
Studiosofa, der Sound and Recording Podcast, heute live hier von der Studioszene auf unserem schicken orangenen Sofa.
Ja.
Sind wir hier reingekuschelt,
genau,
quasi.
Die Kollegen von Adam Audio geben gerade Gas nebenan, mal kurz.
Ja, ja, die ziehen sich auch gerade schon ein Bier.
Ja, würden wir nie machen.
Das habt ihr uns natürlich nicht angeboten.
Nein. War jemand anders.
Wir machen hier Werbung für eine Hamburger Brauerei, glaube ich, ein bisschen. Ne? Wir haben ja ein bisschen Product Placement.
Ja, doch.
Bei Gier und Bier.
Seit 1999.
Ja, aber zu Gast sind heute bei uns im Podcast Produzent David Bonk und Mastering Engineer Zino Mikorei. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr dabei seid.
Hallo.
Ich muss jetzt tatsächlich ganz kurz überlegen, weil Zino eben gesagt hat, David Bergen, dann war ich jetzt auch gerade...
Achso, nein, ist schon richtig. Es ist David Bonk und Julia Bergen, zusammen da. Julia ist heute leider nicht hier, denn Julia hat sich verhoben.
Hexenschuss hat sie geschrieben.
Genau.
Viele liebe Grüße und gute Besserung.
Genau. Haben wir einen fetten Basslines oder was ist hier los?
Genau, ihr beide habt ja heute eine Masterclass gehalten, hier auf der Studioszene.
Ja.
Und Zino, du natürlich zum Thema Mastering. Aber du hast jetzt gerade eben auch schon erwähnt, du hast eigentlich als Producer ja begonnen. Und jetzt die Frage an dich, inwieweit denkst du, wenn du an einem Master sitzt, denkst du, ah, dann hat man im Producing vielleicht schon den einen oder anderen Fehler gemacht und was ist das,
die haben verkackt,
das Häufigste, was da so vorkommt? Was würdest du sagen?
Ja, lustigerweise, ich hatte eine Situation gestern oder vorgestern, wo es um ein, ich gucke immer irgendwo hin, wo es tatsächlich um Mix-Feedback ging, um dann zu schreiben, das ist alles Produktionsfeedback. Der Mixer kann überhaupt nichts dafür, was ich hier gerade feedbacke. Das ist alles Produktionsfeedback. Und ich glaube, wenn es um so eine Verständnisebene geht, ich muss das ja anhören und verstehen, was da gemeint ist, da ist natürlich so ein Producers Mind sinnvoll, weil ich weiß, was das will.
Mhm.
Sozusagen versus, es braucht mehr Top, das ist super langweilig. Aber wenn ich weiß, was das will, im Sinne von, wenn man mit Linsen, Distortion und so Zeug arbeitet oder eben mit Feedback, je nachdem, wie weit ich auch zurückkomme in die Chain. Wenn ich Glück habe, ist der Mixer der Produzent und der kann tatsächlich nochmal an den Synth und die Resonanz am Cutoff vielleicht verändern.
Krass.
Oder dieses Pattern einfach schärfen oder was weiß ich was. Dann habe ich natürlich dann einen ganz anderen Zugriff als Ding. Aber ich würde sagen, in erster Linie, das ist auch so das Feedback, was ich oft höre, wenn Leute sagen, dann sagen die einfach so, Alter, du hast einfach genau gecheckt, was diese Nummer will. Und da ist quasi das Producers Mind das, was interessant ist.
Würdest du sagen, was sind da so für Punkte? Oft Arrangement-Sachen oder dann?
Weniger Arrangement als so, also sagen wir mal Balancen und eigentlich schon Balancen im Arrangement. Also wie komme ich von wo, wohin, wie soll dieser Step tatsächlich ausschauen und oft auch, was muss jetzt hier eigentlich viel, viel lauter sein, was muss jetzt hier eigentlich viel so anders sein, dass da auch dieses Gefühl rauskommt, was man so will. Weil oft ist ja quasi alles gleich balanced, und das ist auf jeden Fall nicht das Gefühl, was ich brauche.
Okay,
ich brauche irgendwas, was mit mir macht.
Okay.
So. David, wie ist das, wenn man das jetzt mal von der Produktionsweise anders herum betrachtet?
Ja, der Master Heini hat versagt.
Okay, alles klar. Okay, das war genau die Antwort, die ich hören wollte. Nein,
Jobbeschreibung nicht gelesen. Direkt das Mist.
Ja. Wie würdest du diese Fehler schon im Vornherein vermeiden? Sind das einfach Learnings, die mit der Zeit kommen? Oder ist das, sagen wir mal, das klassische Einmaleins des Mixings?
Also ich habe kein klassisches Einmaleins des Mixings gemacht und auch kein klassisches Einmaleins des Produzierens. Bei mir ist es Learning by Doing gewesen und ich habe auf jeden Fall mit hartem Feedback von Mixern und Masterern gelebt und daran gelernt und bin daran gewachsen. Das tue ich auch immer noch. Und ich hatte jetzt das erste Mal den Moment, dass wir eine Produktion gemacht haben und jetzt, also to be fair, seit 16 Jahren bin ich ausführender Produzent und seit 10 Jahren zusammen mit Julia, und wir machen halt entsprechend viel dafür. Wir machen das ja professionell und es war jetzt das allererste Mal so, dass wir etwas gemacht haben, wo von Mixer und Masterer zurückkamen, wow, ist das eine tolle Produktion.
Geil.
Das ist sonst wirklich noch nie passiert. Also es ist ganz oft so, dass das Feedback, ich bestehe ja auch auf ehrliches Feedback, weil ich ja mich ja weiterbilden möchte. Natürlich sagen die Leute irgendwie, ja, ist cool, danke und so. Aber ich möchte eigentlich nicht, dass sich dann jemand, den ich ja schätze, der seine Zeit, wie jetzt Sino zum Beispiel, dafür aufbringt, sich auf so einen ganz speziellen Bereich zu konzentrieren und das die ganze Zeit macht, dann ist der ja gut da drin, hoffentlich. Mhm. Und dann möchte ich ja dieses Feedback auch haben.
Ja.
Und dann ist mir das auch sehr viel wert. Und dann bitte ich auch darum, um genau dieses Feedback. Und das finde ich total, wichtig, das auch anzunehmen und daran zu wachsen, weil man sollte sich darauf verlassen, wenn einem jemand, der meinetwegen, also der das hauptberuflich macht und der macht das seit 10 Jahren, sagt, hey, da sind zu viele Höhen drin, dann sind da wahrscheinlich zu viele Höhen drin.
Ja.
Dann ist das wahrscheinlich auch so. Da brauche ich auch als Produzent gar nicht gegen angehen. Außer ich sage, ich weiß und das soll so.
Ja. Musstest du am Anfang lernen zu akzeptieren und zu verstehen, dass er nicht sagt, das ist ein Fehler, den du da gemacht hast, sondern das ist einfach, das ist schon geil, was du gemacht hast, nur hier ist der eine Punkt, den kannst du vielleicht noch verbessern.
Ja, das habe ich aber ehrlich gesagt noch nie so gesehen. Ich komme aus der Klassik und ich habe zu viel Sichtweise, dass das alles irgendwie Kunst ist. Auch die einfachen Popsongs, die wir machen, irgendwie den Anspruch haben, so etwas wie eine Art von Kunst zu sein. Da gibt es keine Fehler. Mhm. Da gibt es eigentlich nur, das würde ich anders machen, wäre ich du.
Okay.
Und das steht dem im Weg, dass es von einer breiten Masse gehört wird. Mhm. Und das nehme ich dann mit als Tipp. Und entweder ich möchte nicht, dass es von einer breiten Masse gehört wird, oder ich nehme diesen Tipp an und sage, oh, dieser Mensch hat sehr trainierte Ohren dahingehend, der wird wahrscheinlich recht haben.
Okay.
Sorry, glaubst du, dass wenn irgendwo zu viel Top-End drin ist, dass es dann nicht mehr von der breiten Masse...
Um Gottes Willen, das war ein Beispiel.
Naja, nee, aber ich meine so im Sinne von diese breite Masse, das finde ich immer so ein super... Ich hätte überhaupt keine Ahnung, wie ich das in meiner Welt definieren könnte, wie ich etwas einer breiteren... Also wie etwas... Du schreibst jetzt einen Song, das ist ja ein Prozess, wo du ein Gefühl, ein Moment... Das ist ja, das kommt ja aus dir in erster Linie oder aus einem Grundimpuls.
Ja.
Und wie würdest du es dann festmachen, dass du sagst, ja, und jetzt muss aber zum Beispiel, keine Ahnung, die fette Kick hier raus oder diese Lyric muss hier raus, um das dann einer breiten Masse, weil es ist ja sowas schön Diffuses, so eine breite Masse.
Das stimmt, aber wenn du zum Beispiel das Mastering-Tool Ozone nimmst, dann wurde Ozone ja trainiert darauf, auf dem Durchschnitt davon, wie viele Songs klingen, ein bestimmtes Frequenzmuster zu bedienen. Und dieses Frequenzmuster ist eben ungefähr irgendwie flat.
Aber das funktioniert ja zum Beispiel gar nicht. Also dieses Ozone-Tool funktioniert ja wirklich gar nicht.
Für die Menschen, warte.
Interessant.
Es kommt ja darauf an. Also ich bin sehr, sehr, sehr großer Fan davon, meine Mixes, die ich mache, jemandem zu geben, einem Menschen zu geben, der das noch ausarbeitet, als weiterer Mixer oder Masterer.
Das weiß ich jetzt nicht.
Aber ich kenne niemanden, der mir jemals von Plattenfirmen oder Verlag oder Konsumenten zurückgemeldet hat, wenn etwas nicht nochmal gemastert wurde durch einen Masterer, sondern nur durch Ozone. Da kenne ich genug sehr, sehr hundertfach, millionenfache Stücke, gestreamte Stücke, die sehr gut funktionieren.
Das meine ich ja nicht damit. Deswegen ist es trotzdem nicht der beste Step.
Nee, auf jeden
Fall. Wir kommen ja bei einem ganz anderen, Thema. Ich finde es nur so interessant, wenn du quasi diese breite Masse so, das ist ja was Existentes für dich in deiner Arbeit, würde ich jetzt mal so frech sagen.
Ja.
Auch wenn es vielleicht nicht ist. Und es ist so lustig, weil ich in so einem anscheinend komplett anderen Bereich arbeite, wo... Das gibt's in dem Sinne, also in meiner Arbeit gibt's diesen Gedanken gar nicht. Deswegen wollte ich nur fragen, was ist das? Was ist diese breite Masse? Da kann ich mir natürlich vorstellen, dass gerade der X, klar, der neue Blablabla-Song und da gibt's den Drumloop, es gibt den Snare-Sound, da kommst du quasi mit, um dann in einem ähnlichen Schwimmbecken zu schwimmen. Aber was wäre jetzt für dich zum Beispiel, wo du sagst, so, das kannst du einfach nicht machen. Wenn du das hast in deinem Song, dann ist die breite Masse leider gone. Das
war sozusagen die Frage. Okay.
Das war auch gar nicht böse oder provokativ gemeint. Dieses Ausschlusskriterium war für mich gerade nur so, what could it be? Ich möchte es gerne wissen.
Ach so, okay, nein, das ist aber so, unsere Aufgabe als Produzententeam ist es ganz oft, dass die Künstler, mit denen wir arbeiten, schon mit Ideen ins Studio kommen und aber die Session an sich nicht bezahlen, sondern wir dafür sorgen müssen, dass dieser Tag Arbeit oder diese Woche Arbeit sich durch das Urheberrecht, was wir jetzt erschaffen, irgendwie später rentiert.
Voll.
Und da sehe ich unseren Job als Schnittstelle zwischen dem, was das Management sagt. Das Management des Künstlers sagt, wir brauchen eine Single, die im Radio läuft. Und der Künstler sagt, ich will doch nur Kunst machen. und dazwischen, dazwischen stehen jetzt wir als Produzenten, die versuchen, dem Künstler das Gefühl zu geben, er macht einfach nur Kunst. Und dem Management das Gefühl zu geben, das kann auch im Radio laufen und uns alle finanzieren.
Ja. Und crazy, Alter.
Das ist ja der Spagat, den wir in unserer Position irgendwie versuchen zu machen.
Ja, nee, schon klar. Ich finde es nur so abgefahren, dass das deine Jobbeschreibung, also dass das für dich so ein Ding ist.
Klaus, der will einfach gehen, oder?
Ja.
Naja, gut. Aber abgefahren, ja, voll. Aber dann bist du der, also ich würde das jetzt lustigerweise eher so als wirklich eine Extension von einem Label oder Marketing dann sehen. Das ist ja so ein großer Teil deines Berufs. Weißt du, was ich meine?
Ach, es ist gar nicht so ein großer Teil. Es ist einfach eher so eine Art unterbewusste Wolke, die so mitschwingt, die ich aber niemals also nach außen kommunizieren würde in der Session.
Ja, natürlich.
Die hat sich mittlerweile sehr vereint mit meinem Bauchgefühl. Dass ich einfach merke, mein Bauchgefühl sagt mir schon, wenn ich irgendwie denke, oh, ich glaube, ich habe für mich nicht so gut, das ist nicht so eine Idee. Ich glaube, ich würde einmal kurz einwenden, ich glaube, diese Idee ist nicht so gut.
Ja, natürlich. Ich verstehe schon. Ja, ich finde es auch so mega funny, dass das quasi wirklich so ein Ding ist. Ich habe eine lustige Story. Gegenteil, ich habe einen sehr, sehr guten Kumpel, dem sein großer Traum war es, immer eine Radiosingle zu haben. Und seine Musik war für mich immer so the fucking greatest. Und mein Test ist halt einfach nicht Radio. Und dann hat er mir einen Song geschickt und hat gesagt so, hey, Alter, ich muss dir das mal rüberschicken, wie findest du das? Und dann habe ich geschickt so, Alter, ich find's so mega krass. Und dann hat er gesagt, ah, scheiße, dann muss ich nochmal ran. Und das fand ich so witzig, dass der quasi aktiv diesen nicht so Radio ist auch immer so ein Kackwort. Ich mache ja auch super viel, so super lautes, super Radio, irgendwelche komischen US-Hits, mache ich ja alles von, keine Ahnung, Tyler, Oma Ladies, das habe ich ja auch alles gemacht. Und es macht mir auch ultra Spaß. Ich finde es nur so interessant, quasi mein Mindset geht niemals um die breite Masse oder das Ding, sondern es ist immer einfach dieser Moment in Time, es ist so dieses komische Artefakt, was da gerade so aufgekocht wird.
Ja, das sehe ich, aber das schließt sich ja nicht aus.
Also, sag ich auch nicht.
Ich bin ja ein totaler Gefühlsmusiker und ich habe aber in meiner Laufbahn festgestellt, dass mein persönlicher Musikgeschmack sich sehr deckt mit Popularmusik, mit dem, was gerade in ist. Ja. So, und das, dadurch merke ich ja, dass das, was ich selber geil finde, also ich hätte zum Beispiel super gerne diese Billie Eilish-Platte produziert, weil ich finde, das ist einfach genau die Musik, die zu mir spricht und die spricht zu der breiten Masse.
Ja,
so, deswegen ist sie ja so erfolgreich. So. Und das ist eben genau das, was zu mir spricht. Es ist nichts, was ich als Leitsatz theoretisch im Kopf habe. Nein, das sage ich auch nicht dir, sondern das sage ich weil das ist natürlich mir wichtig. Das ist jetzt es ist kein theoretisches Konzept, was es gibt, sondern es ist einfach das Bauchgefühl dazu.
Voll, ich finde es voll cool. Ja. Ich finde auch alle Sachen, also von denen ich weiß, dass du sie gemacht hast, mega sick und hätte jetzt nie gedacht, dass dieser Satz fällt. Deswegen musste ich das auch so nachfragen.
Das ist funny.
Ja, das ist das Lustige. Ich musste so nachfragen, weil und dann muss man natürlich schauen, wie können wir das, was muss hier weg, dass die breite Masse da hinkommt? Da dachte ich so, hey, wie genau soll das funktionieren? Deswegen, ich glaube, wir haben es jetzt wieder gefunden.
Okay.
Aber Tino, ist das bei dir so, dass du auch oft mit dem Produzenten schon zusammenarbeitest oder ist da immer noch eigentlich eher der Mixing Engineer definitiv dazwischen oder wie hat sich das verändert?
Also ich bin da glaube ich so richtig in einer weirden Situation, weil die meisten Master arbeiten nur mit Mixern zusammen. Ich arbeite quasi nicht mit Mixern zusammen.
Okay.
Ich arbeite hauptsächlich mit Künstlern und Produzenten zusammen. Das liegt einfach daran, dass ich mir das, was ich da irgendwie sitze, ich einfach scheiße mit diesem Mikro. So grundsätzlich besser. Es liegt aber auch daran, dass ich halt ganz genau aufpasse, was ich so mache, weil jede Platte, die du machst, kommt auch wieder zurück, die machst du nochmal. Und wenn ich jetzt mit einem Mixer zu stark verbunden wäre, dann wäre ich natürlich immer in dieser, dann muss ich immer das machen, wofür der sich entschieden hat.
Verstehe.
Und natürlich jeder nicht in so einer privilegierten Lage ist, wie ich, sagen zu können, so hey, I'm gonna do this und das kann ich leider nicht machen. Und deswegen ist es immer für mich ein bisschen schwierig. Es gibt mega viele Mixer, die ich krass liebe und mit denen ich ganz, ganz viele tolle Platten gemacht habe, wo wir dann auch schon wissen, so, oder ich sag dann so, hey, warum habe ich das nicht gemacht? Und so, ja, ich dachte zwar nicht zu dich. Und ich so, boah, ich hätte es so krass gerne gemacht. Oder irgendwas. Aber prinzipiell ist, glaube ich, für mich auch so ein bisschen eine Geschichte. Ich bin so krasser Demo-Lover. und Mixing per se ist aus einer Perspektive, wie ich quasi Audio verwurschten kann, gar nicht so ein interessanter Step.
Okay.
Für mich ist die Demo eigentlich immer das Interessanteste und es ging auch schon oft so, dass wir dann einen Mix bekommen haben von irgendjemand super krassen und dann so, boah, mega geil, und ich war voll so, kann ich auch die Demo mastern? Könnt ihr mir vielleicht 4 Stems von der Demo schicken? Gar nicht, um irgendjemand in die Sippe zu spucken, aber einfach nur, weil dieser Soundstep, der da beim Mixing passiert, den kann ich ja easy mit Stems machen oder so. Und ja, deswegen, ja, und am Ende ist, glaube ich, nach so langer Zeit auch diese Audio-Welt, jetzt so hier mit euch drüber zu quatschen, ist natürlich ultra nice, aber ich habe in meinem Leben so viel Audio gequatscht. Ich kann jetzt nicht ständig mit Mix-Engineers über Plugins reden. I can't do this. Ich rede super gern mit Produzenten und Künstlern über Musik, über Erfahrungen, über auch alles, was so darum passiert, von live über Kunst, über irgendwelche krassen Installationen und so. Also wirklich so neuer Input versus der neue Hotshot-EQ, der gerade denkt, ich habe natürlich auch WhatsApp-Gruppen noch und nöcher, boah, habt ihr schon bla 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 ausprobiert? Und dann sehe ich schon die Guru und ich denke so, I don't wanna use this shit. So, ich habe so 1000 EQs und Ding, es macht irgendwie keinen Spaß. Aber mit jemandem über Musik zu reden oder jemand schickt halt gerade so, hast du diesen neuen bla 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 Song gehört? Das ist ja komplett drüber und du hörst dir das an und das ist alles wrong an diesem Ding, in Anführungsstrichen. So, jeder Mix-Engineer würde sagen so, oh mein Gott, die haben ja gar keinen Plan. Aber du sitzt halt da und du ballerst dir das dran und sagst so, oh mein Gott, ey, wie kann ich diese Energie auch haben? Das ist halt das Interessante. Okay. Aber also, ich liebe Mix-Engineers, nichts dagegen. Es ist halt natürlich es ist einfach irgendwie so ein bisschen so eine komisches Life, würde ich sagen. Mhm. Wenn ich jetzt mich nur mit Mix-Engineers, denkst du, bla.
David, jetzt wieder aus deiner Perspektive, wie ist das? Habt ihr während des Produktionsprozesses schon Einfluss darauf zu sagen, okay, ich möchte nachher, dass der Track von dem und dem Engineer gemastert wird, oder ist das wirklich was, was dann später von der Mixing-Stage entschieden wird?
Also ist, ja und nein. Also oft ist es so, dass wenn man mit einem Mixer geht, der Mixer eigentlich schon einen Masterer hat, mit dem er gerne zusammenarbeitet. Ja. Genau aus den Gründen, die Sino gerade genannt hat. Aber oft ist es auch wieder so, dass in den Budgets vergessen wird, wir müssen noch mixen. Mhm. Und gerade so bei so Hip-Hop-Newcomern vergisst man das ganz oft. Und oder was heißt, es wird halt vergessen in Anführungsstrichen, so extra. Ups. Genau. Das bedeutet, man hat da jetzt den Beat und eine Stimme und dann sagt der Künstler selber, ja, wer soll denn das jetzt noch? Da muss man doch nichts mehr mischen. Mhm. So, und das ist natürlich Blödsinn. Mhm. Dennoch versucht man dann als Producer irgendwie da so reinzukommen, zieht die Stems ab und betet den Masterer an und sagt, Sino, kannst du bitte das irgendwie so machen, dass das klingt wie die Amis? So, ja. Das kommt wahrscheinlich öfter vor, als man denkt.
Weil ja, auf jeden Fall.
Genau. Und das, deswegen ist es schon so, dass es gibt natürlich Dinge, da denkt man sich irgendwann im Prozess, wow, we fix it in the mix. So, das passiert einfach. Aber es gibt auch Dinge, das habe ich jetzt gerade erlebt, bei der Bergproduktion hatten wir das Problem, dass wir verschiedenen Mischern die Produktion gegeben hatten und die alle gesagt haben, seid ihr wahnsinnig. Auf keinen Fall mische ich das. Den Schuh ziehe ich mir nicht an. Und wir dann letzten Endes es halt selber mischen mussten, weil man dann jemanden in ein Projekt, was 350 Spuren oder mehr hat, halt nicht mehr reinlassen kann, weil es auch einfach nur noch Chaos ist. Aber das, ja, ist halt das Ding dann
mit dem. Ja, du hattest eben Vocals, willst du da überhaupt, jemand reinlassen?
Es gibt ja, genau, das ist dann auch die Frage, was will man erreichen mit dem Mix? So, was möchte ich schaffen?
Soll da jemand das alles aufräumen und Ding, das ist ja Horror.
Genau, und das sollte auch eigentlich gar nicht passieren. Es war ein bisschen Wunsch des Labels, aber wir haben dann halt gesagt, komm, wir mischen es selber, haben es gemacht und sind mit einem Stem Mastering dann unfassbar zufrieden gewesen durch HP. Und ich wusste schon in dem Mixing-Prozess, ich will es auf jeden Fall mit HP machen, weil wir hatten schon ein paar Produktionen gemacht und ich kenne den Sound und ich wusste ungefähr, was ich erwarten kann. Und ich weiß auch, ich kenne ihn ganz gut, wie er mit meinem Feedback umgeht und andersrum und mit Julias und mit Benjamins. Und deswegen war ich sehr dankbar über diese Verbindung. Und ich aber zum Beispiel lerne jetzt auch in diesem Moment gerade erst Sino kennen. Denn die Bubble ist ja eigentlich nicht groß. Aber wenn man sich einmal festgelegt hat, dann hat man sich so ein bisschen festgefahren und fährt ja auch irgendwie immer wieder dieselben Gleise. Weil man hat ja ein gutes Ergebnis. Warum soll man das wechseln?
Und auch Big Shouts an Hans, der ist fucking King seit, keine Ahnung, 20 Jahren. Also wirklich auch ganz viel Liebe.
Ne? Ja. Genau, genau. Aber es ist halt, man kann ja auch mal neue Sachen ausprobieren.
Ja, ja, vielleicht ergibt
wir
sich ja was.
Wir dürfen nicht. Für Hans.
Genau.
Ja.
Ja.
Okay, Zino, was war denn heute so die meistgestellte Frage im Mastering?
Ich hatte quasi keine Fragen. Es war super weird. Ich liebe ja Fragen. Ich bin aber extra schon so ultra langsam und ultra ruhig da reingegangen, weil ich wusste, es wird sowieso zu viel Info und habe mir, glaube ich, genug Zeit genommen, um alle Sachen quasi so gut zu beschreiben. Und es gab dann keine richtige Frage. Es gab eine Frage zu MS, aber ich hatte es davor schon ganz genau erklärt. Es gab eigentlich nicht so wirklich Fragen. Wo ich auch nicht so weiß, so habe ich einfach so viel schon gesagt, dass alle Leute sagen, so, okay.
Hier, wie war es denn?
Weißt du, ganz gut? Guck mal,
war gut.
Du hast einfach Daumen sehr gut erklärt.
Ja, ich bin auf jeden Fall schon ein krasser Erklärix. Das
weiß ich. Ja, also man so, hat schon gemerkt, dass du sehr krass tief in Details gehst und dann da auch sehr technisch.
Würde ich aber genauso von einem Mastering auch erwarten.
Also so auf einem krassen Level auf jeden Fall.
Ja, das ist halt das Coole, wenn man quasi nur mit Künstlern arbeitet. Dem brauche ich nichts erzählen von Threshold oder irgendeiner Frequenz, sondern ich rede mit denen natürlich über Balancen und warum das so und so sich so und so anfühlt. Und wenn wir hatten es so witzig bei einem Mix, super schwieriger Mix. Da haben die auch noch den Big Shot, meinen absoluten Hero gebucht und abartige Moneys gezahlt. Und da kam Scheiße zurück und ich war dann auch so, ja, it's gonna be the rough mix. Mhm. Könnt ihr euch schon drauf vorbereiten, weil diesen Mix konnte man nicht so feedbacken, dass der krass wird, sondern der war so zerfahren. Und dann war das Lustige, dass irgendwann gab es so Feedback, ja geil, wir sind alle happy, nur der eine Teil, da verlierst du so viel Low-End. Und dann habe ich gesagt, so, nee, ich verliere genau gar kein Low-End, kann gar nicht sein. Ich habe keinen Multiband am Stand, gar nichts, was du da denkst. Und am Ende haben wir nur rausgefunden, dass, ich weiß nicht, warum ich dir die Story erzähle, aber das ist das Lustige daran, wie man sich so im Kreis dreht. Am Ende haben wir rausgefunden, dass tatsächlich im Premaster das Low-End auf dem Analyzer gleich bleibt. Aber an der Stelle der ganze Rest vom Arrangement so fucking laut wird, dass mir das so auf den Limiter drückt, dass der Limiter quasi in so eine Long Release reingeht, dass das Low-End leiser wird, aber einfach nur, weil oben so viel passiert. Mhm. Und diese, wie so ein, das, ich finde das auch so die schönste Art, auf meinen Job zu gucken, ist so Rätsel lösen. So, ich krieg so, also in den meisten Fällen kriegst du was ultra geil, don't fuck it up, mach's einfach nur geiler und schick's nach Hause. Aber oft ist halt auch wirklich so ein grübelndes Rätsel lösen und denkst so, okay. Und dann gibt's ja zum Glück mittlerweile so krasse AI-Tools, wo ich sage so, okay, wenn ich jetzt Ozone in den Vocal Mode packe und dann höre ich da rein und dann merke ich, da taucht der Lead-Synthi auf, dann kann ich nur aus dem Lead-Synthi diese Nase da raus EQen, obwohl ich eigentlich im Vocal-Mode bin. Oder die Gitarren-Attacks kriege ich im Drum-Mode und dann muss ich da in dem Moment, und dann ist das natürlich immer mit krass viel Automation und Scheiße verbunden, dass du dann da reinkommst und das alles machst. Und das ist, glaube ich, das Coole. Was war die Frage? Sorry.
Aber das ist
du hast sie beantwortet.
Das ist ein super Tipp, dass du das quasi Stem separatest ein bisschen so mäßig und dann hörst, was bleedet irgendwo rein, um es dann da zu entfernen. Das ist geil, das ist Reverse Engineering.
Vor allem das Geile ist, zum Beispiel dieser Vocal Mode ist Bombe auf Instrumentalmusik, weil der alle Solo-Instrumente als Vocals interpretiert. Ja. Dann mache ich einfach 0,3 nur Level. Und ist alles, was Solo ist, 0,3 Level weiter vorne. Ja. Und das ist voll so, I don't know how you got the expression. Und so, Vocal Mode 0,3 dB. Taucht nicht auf, also es fällt nicht auf. Aber es ist, das, ich glaube, das ist das. Aber jetzt zurück zu diesem ganzen Ding. Ich glaube, ich habe lustigerweise so abartig viel mit so richtig super tollen Heroes verbringen dürfen. Zeit mit meinen ganzen Heroes. Also wirklich unglaubliche, da denke ich manchmal so zurück, denke ich mir so, hättest du dir das so als 15-Jähriger im Keller, hättest du jemals gedacht, dass du gute Freunde mit dem und dem und dem, also wirklich so die unerreichbaren Heroes und mit denen dann so viel Zeit zu verbringen und natürlich dann auch noch so, also so 600 Platten im Jahr zu machen. Einfach so noch eine Platte und noch eine Platte und noch eine Platte. Du hast so viele Probleme schon gelöst, dass sich irgendwann dieses ganze Ding einfach zu so einem, das Technische mit dem Gefühlten, mit dem Musikalischen, alles so ein Klick-Klick. Und dann, dann ist es halt alles so super easy. Und ich liebe es auch, ich kriege so oft Anrufe, hey Dude, okay, pass auf, ich habe das und das und das, da ist das und das und das und so und bla. Und dann sage ich, ja, da machst du wahrscheinlich einfach das und das und das. Also, hey, ja, stimmt, total easy, weil es ist total easy. Du musst es einfach nur wissen, einmal überlegen.
Ja,
ja, und dann mit dem Emotionalen verbinden, das, keine Ahnung, ein 300 Hertz ist zum Beispiel einfach Proximity. Warum cutten alle Leute 300 Hertz? Weil die Angst haben, das ist so fucking nah am Bauch dran. Du kriegst einfach Schiss, du machst überall 300 Hertz weg, weil dir das die ganze Zeit am Bauch dran sitzt und du hast das Gefühl, es ist viel zu viel. Und dann ist der Mix halt irgendwo mega weit weg, da gibt's keine 300 Hertz mehr. Oder, also das sind so immer okay, so dieses Gefühl mit Frequenz, mit Hüllkurven, dann wieder Distortion, also was mache ich aus der Amplitude? Jetzt bin ich schon wieder im ja.
Spannend. Gut, alles gut. David, wie war es bei dir? Hat jemand was zu den 40 Vocal-Spuren gesagt?
Ja, also es gab... Jetzt weiß er, wie die 350 Spuren zusammengekommen sind. Yeah, okay. Ja, es wurden viele Fragen gestellt. Die Frage nach Räumlichkeit tauchte auch auf den anderen Bühnen immer wieder auf. So wie macht man das mit der Räumlichkeit? Benutze ich ein Plugin dafür oder nehme ich eine Räumlichkeit mit auf, wenn ich ein Instrument aufnehme? Und die Antwort ist natürlich relativ easy, finde ich, weil wenn du einen guten Raum hast, nimm auf jeden Fall den Raum mit auf. Aber wenn du halt bei dir im Keller aufnimmst, nimm auf keinen Fall den Raum mit auf. So, es ist relativ easy. Es kommt halt immer natürlich drauf an, ne? Wenn der Kollege will, dass es shabby klingen soll, dann nimm natürlich den Raum mit, wenn er auch shabby ist. Aber die meisten wollen das ja nicht und wollen irgendwie ein schönes, was auch immer das ist, Signal. Und dann braucht man natürlich auch dementsprechend einen schönen Raum, wenn man ihn aufnehmen möchte. Ansonsten musst du halt simulieren.
Okay.
Ja, und jeder Raum hat einen guten Ort. Selbst in dem beschissensten Raum, du wirst einen guten Ort finden.
Auf jeden Fall.
Musst halt ein bisschen rumlaufen und im Zweifel dich auf den Boden legen, dann ist halt da der gute Ort. Aber ja.
Okay. Ja, hier wird schon geklatscht bei Warren in der Masterclass. Das ist für uns das Zeichen, dass die Messe gleich endet und wir gleich hier rausgeworfen werden.
Genau.
Deshalb erstmal, ja, vielen, vielen lieben Dank an euch beide. Ich fand es total spannend, euch zuzuhören, auch wie sich die Diskussion entwickelt hat unter euch beiden. Das fand ich echt mega spannend. Vielleicht sollten wir das öfter machen. Einfach zwei Gäste einladen, die sich nicht kennen.
Genau,
oder,
einfach zurücklehnen. Ne?
Genau, das geht einfach zurücklehnen.
Und dann davor dem einen vom anderen so, ja, der hat vorher gesagt, dass du total scheiße klingst. Sorry. Und der andere so, ja, so 40 Wochen gespielt.
Ja, aber David hat tatsächlich sich gefreut auf das Treffen.
Ich hab gesehen, was du so gemastert hast, weil ich hatte das wirklich nicht auf dem Plan, was du so machst und fand es total beeindruckend und da habe ich mich sehr gefreut, weil ich dachte, das ist bestimmt ein spannendes Gespräch, was es auch ist. Und ich freue mich auch in Zukunft, wenn es so ist, dass die Entscheidung des Mastering-Balls bei uns liegt, werde ich definitiv dich anschreiben und dann wirst du eine Nachricht kriegen und dann werde ich dich fragen, möchtest du das mastern?
Ja, super geil.
Dafür sind wir da.
Können wir auch super gerne pitchen. Ich liebe pitchen.
Wirklich?
Ja, das ist das Geilste der Welt.
Nein, das ist ja nie die Zeit und vor allem nicht das Geld
da. Das ist das Geilste der Welt. Ach so, ja, das ist natürlich teuer. Das
ja, die müssen ja, das müssen die Leute ja alle bezahlen dann. Und
klar.
Ja, also
ich habe nichts dagegen, 10 Kollegen gleichzeitig einen Job zu geben, wenn er bezahlt wird. Aber das muss ja irgendwie bezahlen.
Ich finde es super geil, was du am Anfang gesagt hast, weil das, was ich viel zu spät gemacht habe, ist nämlich tatsächlich.
Also Fade-out
sich,
sich wir sollen ausgefadet werden.
Spaß.
Nein, da, sich nämlich von Anfang an jemand Professionellen, dessen Arbeit man liebt, zur Seite zu holen.
Ja.
Du bist so ein junger Musiker und dann holst du dir mal so einen richtig Top-Level-Mastering-Menschen zum Beispiel, oder Mixer ist halt viel, viel teurer, deswegen schwieriger, zur Seite und dem, und dann feedbackt man so einen Mix mal so weit hin, dass der auch wirklich masterbar ist.
Ja.
Dann kriegst du was zurück. Das habe ich zum Beispiel viel zu spät gemacht. Ich meine, ich habe auch viel zu früh angefangen, aber da konnte ich mal mit 13 einen Mastering-Typen zu bezahlen, ist halt einfach unsinnig. Ja. Aber wir haben halt dann selber unsere, keine Ahnung, T-Rex-Clipper gedingst und irgendwie versucht, auf diesen New York Sound zu kommen damals.
Ja, ja.
Wäre natürlich viel cooler gewesen, keine Ahnung, 500 Euro für Tom Coyne zu haben. Also unsinnig natürlich.
Ja, 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 ja.
Und halt wirklich einen Tom Coyne Master zu kriegen und zu sagen so, Alter, what the fuck ist hier los? Ja. Wie komme ich jetzt dahin? Du kriegst ein Ziel und dann kannst du das wieder re-engineeren und da so hinkommen.
Okay.
Das ist nice.
Ja, cool. Dann freue ich mich drauf, wenn ja. ihr beide was zusammen released.
Toll.
Genau.
Ja, und euch nochmal danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr hier wart. Vielleicht auch nochmal ganz kurz der Hinweis, ja. dass ihr zwei Fame Orbital 208S Studio-Lautsprecher gewinnen könnt. Alles, was ihr tun müsst, ist ein Bild von eurem Highlight, von den beiden vielleicht einfach auf Instagram posten, ja. mit dem Hashtag Studioszene und Sound Recording vertaggen. Sound.n.recording und dann verlosen gleich Klaus und ich nochmal auf der Networking Party die Studio-Lautsprecher.
Ich bin da sehr gespannt drauf. Ich glaube, da wird noch irgendwas in die Hose gehen.
Bestimmt. Alles klar. Okay, danke, dass ihr dabei wart.
Danke euch.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Bis morgen. Ne? Tschüss.